Fabian.
Hey Jan.
Und herzlichen Glückwunsch. 10. Computerbase-Podcast CB-Funk. Kommst du schon so lange vor?
Mit einem Tag Verspätung diesmal.
Ja, wir hatten Feiertag in Berlin. Hier wird ja seit 2019 der Internationale Frauentag gefeiert. Eine tolle Sache für alle Berliner, denn wir hatten ja kaum Feiertage und seit 4 Jahren haben wir jetzt den. Und deswegen nehmen wir ein bisschen später auf, denn Dienstag war viel los. Und gestern hätten wir es wahrscheinlich irgendwie geschafft aufzunehmen, aber es muss ja dann auch noch zusammengeschnitten werden. Und deswegen heute ganz entspannt am Donnerstag. Und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, gehen wir dann auch heute gleich noch online.
Berliner, jetzt habe ich Hunger.
Pfannkuchen heißen die. Auf jeden Fall. Kommst du so vor wie 10 Wochen?
Eigentlich gar nicht. Also dieses Jahr ist halt echt schon wieder total verflogen, aber... Liegt vielleicht auch daran, dass wir so ganz viele tolle Neuvorstellungen hatten. Ne? Zum Beispiel den AMD Ryzen 9 7900X 3D.
Ja, der ist ja erst aus dieser Woche, Fabian.
Ja, ja.
Mir kommt es nämlich auch so vor, als hätten wir gerade gestern angefangen, aber ich bin dann gestern am Feiertag doch mal die Liste der alten Veröffentlichungen durchgegangen und war ganz erstaunt, über was für Themen wir doch dieses Jahr schon gesprochen haben und wie lang das doch alles schon wieder her ist. Aber ja, du greifst das aktuelle Thema dieser Woche natürlich direkt auf. Und wir wollen diesen Podcast heute so ein bisschen unter das Motto stellen, mehr Schein als Sein. Und da passt der Test des Ryzen 9 7900X 3D, den wir dieses Mal nicht jedes Mal aussprechen werden, weil da ein Hinweis zum letzten Podcast kam, dass es natürlich Wahnsinn war, wie oft wir Produktbezeichnungen vollständig ausgesprochen haben. Auf jeden Fall kam dieser Test dann natürlich in dieser Woche ganz passend zu diesem Thema. Und darüber hinaus werden wir unter dem Motto auch nochmal auf den Test zweier externer SSDs, vermeintlich extrem schneller externer SSDs, blicken. Und dann haben wir im Vorgespräch schon mal überlegt, was es da noch so für ein oder andere Produkte, Neuvorstellungen oder Entwicklungen gegeben hat und wie die Hersteller damit umgehen, wenn es darum geht, mehr Schein als Sein auf den Markt zu bringen. Und am Ende erzähle ich vielleicht noch kurz davon, was ich gerade hinter den Kulissen tue, nämlich ein neues SSD-Testsystem aufsetzen. Ja, Fabian, hat dich denn der Ryzen 9, der kleinere mit dem X3D-Cache, um nicht seine Kennung zu nennen, hat er dich jetzt positiv oder negativ überrascht, als wir ihn gestern im Test hatten?
Vielleicht könnten wir noch ganz kurz anreißen, warum der eigentlich erst gestern kam, dieser Test. Diese Frage kam in den Kommentaren auch häufiger. Aber um es ganz knapp zu machen, er ist im Grunde genommen da gelandet, wo es schon erwartet hatte, seitdem halt eben klar war, dass das Teil nur 6 Kerne auf dem CCD mit dem 3D-Cache
hat. Ja, und weil das AMD so auch wusste, haben sie ihn letzte Woche, als die beiden Prozessoren auf den Markt gekommen sind, ja global nicht als Pressemuster versendet. Wir hatten letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, dass Händler mittlerweile alle ein bisschen restriktiver mit der eigenmächtigen Sample-Versendung unter oder im Vorfeld einer neuen Vorstellung umgehen. Und damit war einfach weltweit nicht ranzukommen an den 7900X3D. Und wir haben uns dann über den Berliner und eigentlich ja quasi um die Ecke ansässigen Online-Shop Case King dann doch einen besorgt im Nachgang. Und dann hat der Postweg leider mal wieder eine Ecke länger gedauert. Deswegen hatten wir die CPU auch erst am Dienstag dieser Woche bei uns im Büro und haben uns dann gleich dran gemacht und zum Mittwoch den Test erstellt. Ja, das nochmal als Antwort auf die Frage, warum es diesmal etwas länger gedauert hat. Aber es war gut, sich darum zu kümmern und auch noch auf diese CPU zu blicken. Denn man hätte ja meinen können, 12 Kerne statt 16 Kerne, wie bei dem großen Modell, sind immer noch genug für Spieler, auch wenn dann nur noch 6 statt 8 diesen aufgelöteten Cache haben. Und die CPU ist ja immer noch verdammt schnell in Spielen. Das Problem ist ja eigentlich ein bisschen ein anderes, ne? So Richtung Preis, Richtung Erwartung.
Genau, also vielleicht einmal ganz kurz, um anzureißen, wo wir da gelandet sind. Wir haben ja letzte Woche am Montag den 7950X3D, also den großen 16-Kerner, mit 8 Chips auf jedem CCD und damit halt eben 8 Kernen und damit halt eben auch 8 Cache-Kernen, wenn man das so nennen möchte. Und der führt ja derzeit unser Performance-Rating an, was Prozessoren angeht, und konnte sich von seiner normalen X-Variante ohne 3D-Cache um 19% absetzen. Und währenddessen dieser Prozessor ohne 3D-Cache mit 16 Kernen nur 1% schneller ist als der 7900X, also der 12-Kerner, ist die X3D-Variante des 16-Kerners jetzt halt eben 8% schneller als die X3D-Variante des 12-Kerners. Und der Ryzen 9 7900 X3D liegt halt eben entsprechend auch nur 12% vor seiner nicht X3D-Variante.
Ja, und
Das heißt, wir haben hier zwar einen Prozessor, der abgesehen vom 750 X3D der schnellste AMD-Prozessor für Spiele am Markt ist, aber halt eben nicht diesen großen X3D-Sprung macht, wie wir ihn beim 5800 X3D und jetzt halt eben zuletzt beim Flaggschiff gesehen haben.
Fabian, wer gerade nicht springt, sondern fliegt, und weil ich es gerade höre, können wir es ja auch mal hier in dieser Runde endlich mal ansprechen. Bei dir befinden sich immer mal in der Gegend Flugzeuge unserer US-amerikanischen Freunde in der Luft. Die sprechen
Ja,
das leider nicht
oder
mit uns
der
ab, wann sie
oder
fliegen.
der Luftwaffe, die fliegen hier beide gerne über den Pfälzer Wald und das
Und
Mosertal entlang.
ja, und wir probieren ja jegliche Nebengeräusche hier bei der Aufnahme dieses Podcasts auszuschließen, aber wenn dann der Düsenjet durchs Tal braust bei dir im tiefen Westen Deutschlands, dann ist das leider manchmal so. Aber zurück zum kleineren Ryzen 9 mit X3D-Cache. Das Problem dieser CPU ist ja zweigeteilt. Einerseits, dass er für das, was er leistet, am Ende relativ teuer ist. Er kostet nämlich nur 110 € weniger, nämlich immer noch 680 € als das größere Modell. Und damit auch wesentlich mehr als zum Beispiel der Intel Core i7 13700K, fast 300 € mehr, der in Spielen im Durchschnitt gleich schnell ist.
Ja, und man muss halt hinzufügen, wenn man diesen Vergleich zieht, die Intel-Plattform ist günstiger, Mainboards sind günstiger, man kann mit DDR4-RAM davon kommen, wenn man möchte. Das heißt, da steigen die Preise für die AMD-Plattform mit dem AMD-Prozessor nochmal weiter an.
Ja, und selbst der Core i9 13900K ist günstiger und der ist in Spielen immer noch eine Ecke schneller, ist auch in Anwendungen, wenn man ihm ordentlich Leistung zugesteht, ebenfalls schneller. Das heißt, den kleineren Ryzen 9, den killt aktuell in der Tat wirklich der Preis. Er ist gegenüber der Konkurrenz zu teuer. Er ist letztendlich auch gegenüber seinem größeren Bruder, der wenigstens wirklich überall mehr oder weniger die Benchmark-CPU ist, ist er zu teuer. Aber das ist ja nicht der einzige Aspekt und auch nicht das, was am Ende dazu führt, dass wir sagen, das ist so ein bisschen mehr Schein als Sein. Denn X3D hat nun mal seit letztem Jahr mit dem 5800 X3D, aber jetzt auch wieder mit dem 7950 X3D, das hat natürlich so ein bisschen das weckt den Anschein, wirklich das allerschnellste Spieleprozessorprodukt von AMD zu sein. Und
XTX.
da wird der ist der kleinere Ryzen 9, der fällt da einfach aus der Sippe. Und das stört offensichtlich jetzt am Ende dieses Tests, wo wir uns das selber angesehen haben, nicht nur uns, sondern man muss sagen, ich habe gerade auch vor der Aufnahme des Podcasts nochmal geguckt. Den 7900 X3D gibt es weiterhin zu kaufen, auch nicht nur in einem Laden. Er notiert weiter ungefähr auf Höhe der UVP. Aber der 7950 X, der ist vergriffen. Und beziehungsweise ich habe jetzt vorhin ein Angebot gesehen für etwas über 900 €, also über 100 € Aufpreis. Wobei ich da dann auch nicht nochmal aus unserem Preisvergleich rausgeklickt habe. Kann sein, dass der dann auch dort schon wieder vergriffen war. Ja, und versandfertig in 3 Tagen ist auch immer die Frage, ist das dann auch oder will nur jemand erstmal die Bestellung reinholen? Jetzt habe ich schon von der Sippe gesprochen. Da gehört ja dann auch noch eine dritte CPU dazu, der Ryzen 7 7800 X3D, der Anfang April erscheinen wird. Da gehen wir weiterhin davon aus, dass der eher in Spielen das Leistungsniveau, das 7950 erreichen wird.
Na, das bleibt spannend, ne? Wir haben halt den Sonderfall, dass diese kleinere CPU, günstigere CPU, mehr Cache-Kerne, wenn man das halt wie gesagt so nennen möchte, hat. Denn sie hat ja nur ein CCD mit 8 Kernen. Sie hat keine zwei CCDs mit jeweils 6 Kernen, wie beim 12-Kerner. Und das heißt, sie hat eben auch 2 Kerne mit diesem unfassbar großen Cache mehr. Und eben das ist ja das Erfolgsrezept auch des 5800 X3Ds gewesen, der ja kein Problem damit hatte, sich an die Spitze zu setzen, dessen, was wir damals vor einem Jahr an Gaming-CPU-Leistungen hatten. Das heißt, es ist gut möglich, dass dieser 7800 X3D jetzt vor dem 12-Kerner landet und das, obwohl er günstiger ist und auf dem Papier halt weniger Kerne hat.
Genau, und offiziell gibt es da schon den Takt. Das sind 5,0 Gigahertz, aber da hat der 7900 X3D mit im Schnitt 5036 Megahertz ja jetzt auch nicht viel drüber gelegen. Den 7950 X3D hatten wir auf den becachten Kern mit 5088, also 50 Megahertz mehr gemessen. Ja, die Frage ist jetzt nochmal, oder vielleicht mag sich der ein oder andere unserer Zuhörer die Frage stellen, warum ist denn das jetzt aber so? Warum gibt es zwischen dem 7950X und dem 7900X quasi keinen Unterschied oder einen Unterschied von 1% in unserem Spieletestparcours? Und zwischen den beiden größeren Modellen mit diesem Zusatzcache sind es dann 8%. Das liegt eben darin begründet, dass in den Spielen, auf denen ja vorrangig oder in unserem Parcours laufen alle Spiele vorrangig auf diesem Cache-Die, da sind diese Kerne einfach deutlich schneller. Und viele unserer Spiele im Parcours nutzen aber mittlerweile mehr Threads als der 6-Cache-Die-CCD des 7900X3D aufnehmen kann. Und dann muss eben, auch wenn das weiterhin wunderbar funktioniert hat im Test, dass immer erstmal die 6 Kerne auf jeden Fall belegt werden, muss halt Windows und zusammenspielen mit dem Chipsatztreiber dafür sorgen, dass die andere Last auch noch verteilt wird. Und dann tut sie das eben nicht, indem sie das alles Schlange stehen lässt und auch noch parallel auf dem 6-Kern-Die berechnet, was dann wiederum wahrscheinlich noch langsamer wäre, sondern die Last dann auf die langsameren Kerne zu verlegen, was halt auf dem großen 7950 X3D eher selten der Fall gewesen ist. Und dann kostet das halt Leistung.
Ja, ich glaube, es ist halt vor allem der Preis, der das Problem ist. Denn dass wir hier beim 900er ein Modell haben, das weniger Leistung auf den Tisch legt als der 950er, das war ja absehbar, ne? Also das ergibt von der Nomenklatur aus schon Sinn, von der Kernanzahl ja auch. Ich glaube, problematisch wird es halt erst, wenn dann wirklich der 800er kommt und diese Leistung übertreffen kann. Ob das in allen Spielen so sein wird im Schnitt, ja, ist zu mutmaßen, dass es so ist. Wir wissen es aber noch nicht. Wenn er das dann aber tut, dann ist das dann halt wirklich ein Problem für den 900er, der ja teurer ist, wo man sich dann echt fragen muss, was hat sich AMD mit dieser CPU eigentlich gedacht? Und das wäre dann auch die Erklärung, warum dieser 800er eigentlich so spät kommt.
Ja, aber was hat sich denn AMD deiner Meinung nach dabei gedacht? Es kam jetzt ja bei uns in den Kommentaren natürlich auch wieder die Vermutung auf, das ist halt eine klassische Ausschuss-CPU. Da bin ich weiterhin davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist, weil ich ziemlich sicher bin, dass AMD ja nur vollständig funktionsfähige CCDs mit dem Cache versieht und dabei dann auch nichts kaputt geht. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen,
Dann würde
dass.
es mich aber wundern, glaube ich, dass AMD da nicht dazu greift, dieses Cache-CCD mit 8 Kernen aktiv zu lassen und einfach bei dem anderen nur 4 zu nehmen. Dann hätten sie immer noch eine Möglichkeit, die CCDs zu verbauen, wo halt wirklich nur die Hälfte funktionstüchtig ist und hätten eine wesentlich höhere Leistung. Ob sie dann sich den 950 wieder kannibalisieren würden, ja, wahrscheinlich, aber das wird mit dem 800er ja wahrscheinlich auch schon zu einem gewissen Teil passieren. Also, ich verstehe es nicht.
Ja, aber dann wäre ja eine andere Erklärung eben wieder genau die mit Schlagworten wie Upselling, dass ich im Portfolio immer ein Produkt brauche, was etwas günstiger, aber überproportional schlechter ist in der Wahrnehmung des Kunden, um den Griff zum größeren, teureren, margenträchtigeren Modell zu rechtfertigen. Und der ein oder andere Leser hat in den Kommentaren ja auch mit Blick auf den 7800 X3D gesagt, naja, der ist mit 450 US-Dollar UVP, ja, rechnen wir mal eher mit etwas über 500 € oder um die 500 €. Ja, vergleichsweise teuer, wobei man sagen muss, naja, zu UVP vom 7700X von 479 € wäre es gar nicht, aber in der Tat gibt es den mittlerweile schon für 340 €. Also wären 500 € ein saftiger Aufpreis, den könnte AMD natürlich auch im Sturm erobern für sich, indem man letztendlich diesen 7900X 3D hat, der langsamer ist in Spielen aller Voraussicht nach, wesentlich teurer nochmal und dessen Anwendungsleistung die meisten Spieler halt gar nicht benötigen. Und schon ist der 500 € X 3D mit 8 Kernen doch eigentlich eine ganz, ganz sichere Bank, die man besetzen sollte.
Ja, der Preis ist halt, wie gesagt, der Knackpunkt. Das ist ja an sich keine schlechte CPU, ne? Wir haben sehr, sehr viel Leistung. Wir haben Leistung auf Niveau des i7s, fast auf Niveau des i9s. Wir sind
In
schneller
Spielen.
als alle AMD-CPUs, ja, in Spielen, abseits des 950 X3Ds. Wir haben einen super niedrigen Verbrauch, nochmal niedriger als beim 750 X3D. Technisch ist das eine einwandfreie CPU, die für mich auch interessant wäre als Spieler. Es ist halt wirklich nur der Preis. Und wenn diese CPU im Laufe der Zeit günstiger werden sollte, dann ist halt nur noch der 7800 X3D das Problem, wenn er halt eben besser sein sollte.
Das werden wir aber höchstwahrscheinlich erst wissen, wenn er auf den Markt kommt oder kurz davor. Zuletzt ist das NDA bei AMD ja oft einen Tag vorher gefallen. Marktstart ist am 6. April. Du hast gerade noch gesagt, effizienter, braucht weniger Strom in Spielen definitiv und ja auch in Anwendungen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, aber insbesondere deshalb, weil AMD die TDP niedriger angesetzt hat als bei den X-Modellen. Da hat sich ja dann aber auch noch mal eine unfassbare Diskussion zu dem Thema im letztwöchigen 7950 X3D-Test entbrannt. Weil ja, in Spielen ist die CPU, wenn man sich von der Leine lässt, genau wie den Core i9, ja deutlich, deutlich effizienter unterwegs. Aber es ist dann wirklich noch mal viel diskutiert worden, auch über den Idle-Verbrauch, wo die AM5-Plattform ja immer noch im Hintertreffen ist gegenüber der aktuellen Z97 und Konsortenplattform von Intel. Und da wurde wild gerechnet, weil wir zeigen da ja in unseren Diagrammen oder in unseren Messungen an der Steckdose mit dem gleichen Netzteil, mit ja in beiden Fällen relativ hochwertig ausgestatteten High-End-Platinen, in denen wir dann auch vergleichbar irgendwelche Zusatzfunktionen abschalten. Zeigen wir so ungefähr 10 Watt Unterschied Idle-Verbrauch zwischen dem 13900K und dem 7950 X3D. Da wurde viel rumgerechnet und zeigt aber natürlich auch wieder, so einfach ist es dann eben auch nicht, wie wir es vielleicht letzte Woche auch im Podcast transportiert haben. Die Effizienz ist der Wahnsinn. Ja, ist sie in Spielen. Aber klar, wer nicht nur spielt, der sollte eben auch nicht nur auf die Effizienz in Spielen achten. Aber überall so effizient ist die CPU dann eben nicht und insbesondere halt nicht im Leerlauf.
Nee, da muss AMD noch nachbessern. Das haben wir schon seit ein paar Generationen, dieses Problem.
Und dann kam ja auch noch das gute Argument, was ist denn Leerlauf? In der Tat messen wir Leerlauf wirklich nach dem Starten von Windows. Wir machen unnötige Hintergrundanwendungen zu und geben dem Rechner dann noch mal ein bisschen Zeit, sich langsam auf die tieferen Energiesparmodi einzupendeln. Und schon das Bewegen des Mauszeigers oder das Öffnen eines Fensters hat natürlich nichts mehr mit diesem Leerlauf zu tun.
Ja.
Wolfgang macht die Tage alle Stromverbrauchsmesswerte seiner Grafikkarten neu, weil da ein Wechsel auf einen neuen Testparcours ansteht, der auch mal wieder einheitlich von schnellen bis langsamen und älteren Grafikkarten alles beinhaltet. Also liebe Zuhörer, da dürft ihr euch drauf freuen. Und Wolfgang hat da ja mittlerweile schon dieses Szenario. Er bewegt die Maus auf dem Windows-Desktop, weil das halt auch bei Grafikkarten einen unfassbaren Unterschied macht, ob sie wirklich.
Ich könnte da mal noch irgendwie Discord aufmachen und Steam oder irgendein
Genau,
Firefox
also auch
oder
für
so.
CPUs wäre das, glaube ich, in Zukunft dann mal oder irgend so einen synthetischen PC-Markt, da noch mal gucken, wie der sich in den Idle-Phasen verhält. Sicher mitzeichnen können wir das dann halt wieder nur über die Package Power und nicht über den Gesamtenergieverbrauch des Systems, der dann auch wieder noch anders aussieht, weil das Mainboard auch mehr tut und so weiter und so fort. Aber
Oder der RAM.
ja, also es gab mannigfaltig zu diskutieren in den Artikeln, zum Thema und ich glaube, das wird auch so schnell nicht aufhören. Aber das war uns im Vorfeld zum X3D ja schon klar und wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt, wie sich der Ryzen 7 dann im April schlagen wird. Und solange der kleine Ryzen 9 nicht deutlich unter 670, 80 € fällt, sollte man da wirklich einen Bogen drum machen. Es sei denn, man will unbedingt in dem Preisbereich die maximale Anwendungsleistung von AMD und dann auch noch diesen X3D-Bonus, den er ja trotzdem noch hat. Fabian, hast du eine externe SSD?
Ich habe eine externe Festplatte, die ist
20 Jahre alt?
ja wahrscheinlich so ungefähr. Sie liegt, glaube ich, in irgendeiner Schublade. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert.
Warum hast du keine externe SSD?
Meine externe SSD ist OneDrive, wenn man so möchte.
Ja, ich muss sagen, dass wir in der Redaktion, also hier in der Berlin-basierten Redaktion, seit Jahren jede Menge externe SSD im Einsatz haben, weil sie insbesondere bei den von mir geliebten Notebook-Tests, aber auch ansonsten natürlich ziemlich praktisch sind, weil sie in der Regel schon sehr, sehr schnell sind. Und man kann ja mittlerweile bei den meisten Spiele-Clients kann man ja auch einfach die externe SSD nutzen. Steam frisst das mittlerweile ja sofort. GOG muss man auch noch mal kurz nach Spielen in anderen Laufwerken suchen. Ubisoft Connect ist noch so ein kleines Thema. Da muss man die Installation manuell anstoßen eines Spiels in dem Ordner, in dem das Spiel schon liegt. Und dann fängt der Client an, die Dateien zu überprüfen. Und das dauert teilweise schon mal eine Viertelstunde pro Spiel. Da sagt Wolfgang Büro mit 1 Gigabit-Leitung dann immer, na komm, dann fängt das gar nicht an, da wird neu runtergeladen. Und teilweise nimmt sich das auch gar nicht zu viel. Aber zu Hause beispielsweise habe ich 100 Mbit, da fange ich nicht damit an. Da wird Ubisoft Connect, darf dann alte Dateien scannen.
Ja, aber das funktioniert, die Spiele auf der SSD, auf der externen, so, das ist
Ja.
kein Problem bei den. Also ich hatte mal, oder ich habe einen Kumpel, der mal in meinem Freundeskreis für großes Gelächter gesorgt hat, als er, was war denn das, Battlefield 5 auf einem USB-Stick installiert hat, und sich dann beim gemeinsamen Spielen darüber aufgeregt hat, dass die Grafik ja so unglaublich schlecht aussähe, und die ganzen Bäume nur 2D waren. Da war es dann halt eben tatsächlich so, dass die Bandbreite des USB-Sticks nicht ausgereicht hat, um das Spiel vernünftig darzustellen. Das war sehr lustig. Grüße gehen raus.
USB-Sticks sind ja nicht gleich USB-Sticks. SSDs sind aber auch nicht gleich SSDs. Und da sind wir dann auch direkt beim Thema. Wir hatten die Woche ja mal wieder zwei externe SSDs im Test. Und zwar der vermeintlich mit schnellsten Sorte für, sitzt du, ich muss jetzt die USB-Kennung runterbeten, USB 3.2 Gen 2 X2 mit bis zu 20 Gigabit pro Sekunde. Die Schnittstelle kommt ja mittlerweile dann doch im Markt an. Alle neuen Plattformen, sowohl für Intel als auch AMD, bieten mittlerweile in der Regel, außer bei den ganz günstigen Platinen, einen entsprechenden Anschluss. Man sollte damit in der Lage sein, an die 2 GB pro Sekunde übertragen zu können. Und wir hatten konkret im Test die Corsair EX 100U und die Western Digital WD Black P40. Und beide werben mit weit über 1 GB pro Sekunde Transferdaten, sowohl lesend als auch schreibend. Also Corsair sagt 1,6 GB lesend, 1,5 GB pro Sekunde schreibend und WD wirbt mit an die 2 GB in jede Richtung. Tja, mehr Schein als Sein, Fabian, das Motto dieses
Also die
Podcasts.
DVD, die scheint ja tatsächlich ganz schön, ne?
Ja, die hat RGB-Unterbodenbeleuchtung. Das sieht auch, ja, wenn man sie vor sich auf dem Tisch liegen hat, sehr schön aus. Das wird man in der Regel, glaube ich, aber nur dann haben, wenn man sie am Notebook nutzt. Also USB 3.2 Gen 2 X2 Kabel kriegt man jetzt nicht mit 2 Meter Länge, soweit ich weiß. Und ansonsten baumelt sie irgendwo hinten am Rechner oder vorne am Rechner. Und ja, die Corsair leuchtet nicht. Dafür ist die Corsair super kompakt. Also in der Fläche kleiner als eine EC-Karte. Natürlich ein
Oh,
bisschen dicker. Und beide konnten am Ende ihren Schein oder den Anschein, den sie wecken im Test, aber nicht ganz Ja, ganz in praktisches Sein ummünzen. Denn bei der Corsair, die in so einem super leichten, kompakten Kunststoffgehäuse daherkommt, hast du relativ schnell ein Temperaturthema. Die kommt nämlich an die 80 Grad und sagt dann: Moment mal, wenn das jetzt so weitergeht, dann strecke ich gleich alle Viere von mir und drosselt eklatant. Und bei der WD Black P40 in einem größeren Aluminiumgehäuse, das auch so ein bisschen Lüftungsöffnung, also man sieht, da kann eine Luftzirkulation rein theoretisch stattfinden, auch wenn, glaube ich, nur von unten Luft reinkommt, die nach oben nicht raus kann, aber das Gehäuse ist auch offen nach unten hin. Da ist es nicht die Temperatur das Problem, sondern mal wieder sowas ganz Klassisches bei SSDs, die ist nur in ihrem SLC-Modus, also bei ein paar Gigabyte, die sie parallel in ihre Zellen schreibt mit einem Bit, ist sie super schnell wie beworben. Und danach schreibt sie nicht mit knapp 2 GB die Sekunde, sondern mit etwas über 300 Megabyte.
Also vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was eigentlich dieser SLC-Modus ist. Wir haben ja mittlerweile bei SSDs häufig TLC oder QLC genannt. Das heißt Speicherchips mit 3 oder 4 Zuständen, die sie halt eben von ihrer Spannung her einnehmen können. Und die Differenzierung, je mehr Speicherzustände es da halt eben gibt, fällt immer schwerer. Die SSDs werden langsamer. Deswegen bieten diese SSDs häufig die Möglichkeit oder eigentlich fast immer die Möglichkeit, dass diese Zellen erst einmal so beschrieben werden, als hätten sie nur einen Zustand, beziehungsweise halt zwei ein und aus. Und das geht dann halt sehr schnell, weil das sehr einfach umsetzbar ist. Aber bei einer TLC-SSD drittelt sich natürlich dann in der Theorie schon einmal die Speichergröße und bei einer QLC viertelt sie sich. Das heißt, bei einem 1 Terabyte-Produkt steht dann halt eben nur 250 Gigabyte dieses SLC-Caches zur Verfügung, wenn sie komplett leer ist. Und danach wird es deutlich langsamer.
Genau, weil dann die mit 1-Bit-Information beschriebenen Zellen dann eben noch mit 3 weiteren Bit beschrieben müssen. Und wir haben ja eine SSD-Rangliste, Kaufberatung bei uns auf der Seite, verlinke ich auch in den Shownotes. Da habe ich das mal wirklich aufgeschlüsselt, was es eben bis hin zu QLC bedeutet, in einer Zelle 4 Bit abzuspeichern, und wie das über die Spannungszustände, die dann abgelegt werden, möglich ist. Genau, und die WD, die führt dann eben dazu, dass sie, ich habe es im Vorgespräch, Fabian, habe ich es ja schon gesagt, wenn ich jetzt also mir die WD Black P40 kaufe und zu Hause freudig an meinen Rechner anschließe und entschieden habe, weil ich vielleicht auch parallel auf dem Gaming-Notebook unterwegs bin, dass ich meine Steam-Bibliothek, die möchte ich nicht mehr bei mir auf der SSD im Desktop-PC liegen haben, sondern auf einer externen SSD. Da habe ich dann immer gleich den Update-Stand. Wenn ich auf dem Notebook Updates gezogen habe, ist es auf der externen SSD. Und wenn ich die an den Rechner anschließe, muss ich das 40 GB Update nicht nochmal laden, weil es ist ja eben auf der SSD, ist ja schon der geupdatete Stand. Wenn ich dann also die WD Black P40 mir kaufe, 200 GB darüber schieben will und auf der Packung gelesen habe, sie kann 2 GB pro Sekunde schreiben, mein Quelllaufwerk ist auch eine ganz schnelle SSD, dann denke ich ja, ich bin nach 100 Sekunden fertig. Nee. Ich habe nach 4 Sekunden zwar schon 8 GB übertragen, im Best Case, wenn die Daten auch entsprechend groß sind und nicht kleine, kleine Dateien. Und danach geht es halt mit 300 Megabyte die Sekunde weiter. Das bringt einen jetzt nicht um. Aber mal ebenso, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, oder man muss jetzt dringend weg und hat vergessen, die Daten noch zu kopieren, geht's halt nicht. Und dafür ist die WD Black wirklich lesend, eine extrem schnelle externe SSD, also die hat da, hat sie dann durchaus wirklich ihre Vorteile und hängt beispielsweise die Corsair auch bei weitem ab. Die ist in erster Linie super kompakt, also da erfüllt sie den Aufdruck, dass das die Abbildung auf ihrer Verpackung, da der wird sie gerecht, aber schreibend wird sie halt viel zu schnell, viel zu warm und drosselt dann so auf 500 Megabyte die Sekunde. Ja, nur ungefähr ein Drittel dessen, was beworben wurde oder was. Das heißt, beworben, es steht ja immer up to, bis zu drauf. Und das stimmt ja auch. Ja? Und lesend hat sie aber das gleiche Problem. Also wenn ich wenn ich dann auf einem anderen Rechner die Daten wieder runterkopieren will oder auf der SSD Ordner kopieren will, verschieben, duplizieren und so weiter und so fort, dann kommt sie sofort an ihre Temperaturgrenze, weil sie wie so ein Patriot-USB-Stick, den wir letztes Jahr mal im Test hatten, den schnellsten USB-Stick der Welt, da baumelte ja das PCB, auf dem das alles drauf ist, Controller und NAND, das baumelte ja ohne Kontakt zu irgendwas, außer zum eigenen Stecker, in diesem Plastikgehäuse und sorgte einfach nur für eins, dass es da drin schnell mollig
Ja,
warm
habt ihr bei
wurde.
der Cursor jetzt schon die Säge ausgepackt?
Nein, habe ich in dem Fall nicht gemacht. Die ist auch schon wieder
Ah,
zurück.
okay.
Und ja, es ist, das Ergebnis dürfte aber das gleiche sein. Auch da baumelt's im Gehäuse. Ja, aber ja, Schein, mehr Schein als Sein. Also das ist gerade bei SSDs, bei den Desktop-Platten ist es ja letztendlich nicht anders. Aber gerade die SLC-Modi sind da mittlerweile doch oftmals relativ groß. Aber auch da haben wir die Fälle, ne, dass sich das nicht erholt. Dass es SSDs auch gibt, da schreibe ich einmal 200 Gigabyte sehr schnell drauf. Und dann gibt es SSDs, die erholen sich dann wieder. Die fangen dann an, wenn ich also 200 Gigabyte jeweils nur mit einem Bit Information ganz schnell in die 3-Bit-TLC-Zellen geschrieben habe und dann die Festplatte ruhen lasse, ein bisschen im Browser, ein bisschen spiele, dann fangen die im Hintergrund an, diese 1-Bit-Daten zu A3-Bit in TLC-Zellen zu schreiben, um dann im Nachgang wieder einen SLC-Modus anbieten zu können.
Der halt ein
Also nicht
bisschen
mehr ganz so
kleiner
viel,
ist, ne?
aber der ist ein bisschen kleiner und der schrumpft dann linear mit dem Füllstand der SSD. Aber es gibt auch da SSDs, die tun das einfach gar nicht. Weil, weiß ich nicht, nicht implementiert oder möglicherweise, dass den NAND-Zellen dann auf Dauer dann auch ein bisschen mehr schaden würde, weil ich habe natürlich Schreibprozesse, die ich so gar nicht als Schreibprozesse wahrgenommen habe und die aber im Hintergrund trotzdem immer und immer und immer wieder vonstatten gehen. Aber nochmal zurück zu der Frage, ob ich externe SSDs nutze. Ja. Aber es müssen halt die richtigen sein. Und zum Beispiel wäre jetzt diese Corsair SSD oder die WD Black P40, die eine wegen der Temperatur und die andere aufgrund des sehr kleinen SLC-Modus und danach nur 330 Megabyte pro Sekunde schreiben, wäre jetzt für meinen Alltag in der Redaktion, wo ich wirklich oft einen neuen Spieleparcours drauf spiele, mal nochmal irgendwelche Videodateien, irgendwelche Captures, die ich auf dem Notebook gemacht habe, dann schnell auf eine SSD schmeiße. Da würde ich die halt nicht nehmen. Da nutze ich andere Laufwerke, die ja entweder noch früher mit MLC-Speicher daherkamen oder deutlich parallelisierter aufgesetzt sind, auch weil sie vielleicht noch größer sind, die mir halt dauerhaft ohne Temperaturprobleme eher über 1 Gigabyte die Sekunde zur Verfügung stellen. Das Problem ist, als Kunde kann ich das ohne umfassende Tests zu lesen, die sich genau dieser Sachen auch annehmen, kann ich es einfach nicht wissen, weil
Ja.
es steht nicht drauf. Auf der Packung steht der Schein.
Ja, aber auch in vielen weniger umfangreichen Tests würde halt dieser Schein durchaus weiter scheinen, wenn man das Ganze dann einem nur einmal durch den Crystal Disk Mike jagt, dann ja.
Richtig, da erfüllen diese SSDs dann meistens, was heißt meistens, die SSDs erfüllen schon das, was auf der Verpackung versprochen wird, aber oftmals eben nicht dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum. Ja, aber da sind wir ja dann letztendlich beim Marketing. Gut, AMD hat jetzt beim X3D nicht draufgeschrieben, dass der diese und jene FPS erreicht im Verhältnis zum 7950 X3D. Während auf SSD-Verpackungen steht, dass sie up to 2 GB schreiben, up to 2,5 GB lesen können. Aber Schindluder tun sie, treiben sie ja letztendlich alle so ein bisschen mit diesen Angaben. Beziehungsweise AMD jetzt mit der Tatsache, dass sie den kleineren Ryzen 9 versteckt haben. Und Fabian, wir waren uns ja trotzdem nicht sicher letzte Woche, dass es daran liegt, dass die CPU nicht das erreicht, was der Große erreicht.
Genau, denn wenn ein Hersteller ein solches Produkt nicht als Sample bereitstellt, als Muster, dann haben wir in der Redaktion schon immer so die Wahl zwischen zwei Theorien, warum das so ist. Entweder dieses Produkt ist überraschend schlecht oder dieses Produkt ist überraschend gut zu einem günstigen Preispunkt und könnte das teurere Produkt kannibalisieren. Und in dem Fall haben wir schnell die Vermutung gehabt, dass es Ersteres sein wird, aber es gibt ja auch andere Beispiele.
Genau, Intel war über Jahre ein Kandidat dafür, dass die, wenn, was heißt, wenn überhaupt, ich glaube, über Jahre hat Intel wirklich nur noch den Core i9 bemustert. Und dann sind sie dazu übergegangen, ja, weil wir, aber auch andere Redaktionen weltweit letztendlich auch darauf gedrängt haben, dass sie den Core i5 bemustert haben. Also wir reden jetzt immer vom Auftakt mit den 3K-CPUs, aber den Core i7 nicht. Und der Core i7 ist ja über Generationen dann doch eher die CPU gewesen, die dann mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt hat, wenn ich halt die Höchstleistung, sage ich mal, in greifbarer Nähe haben wollte, dann war das immer die deutlich bessere Wahl als der Core i9. Und ja, das hätte jetzt bei AMD auch so sein können, auch wenn es nicht so wahrscheinlich war, aber da sind die schon clever, letztendlich, wie sie damit umgehen. Fabian, bei dir, in deinem Metier, das ist ja so ein bisschen das Thema Mäuse, da haben wir ja auch so Angaben, die da immer wieder kommen. Extrem hohe DPI oder mittlerweile ja auch en vogue extrem hohe Hertzangaben für die Übertragung von der Maus. Also DPI ist ja die Auflösung des Sensors.
Ja, das würde ich jetzt nicht über einen Kamm scheren wollen, aber generell sind Gaming-Mäuse ein Thema, wo es im Marketing unfassbar viele Bullshit-Claims gibt. Da wird wirklich beworben und
Die Balken biegen.
ja, also das, was sich da manche Hersteller wirklich dann aus dem Ärmel ziehen, das ist absolut praxisfern und auch überhaupt nicht nachvollziehbar an irgendwelchen Tests und Messungen. Also das ist auch einfach ein Thema, wo sich halt auch einfach so unfassbar viel Spielraum bietet, um irgendwelche Dinge zu bewerben, die im Endeffekt überhaupt gar nichts machen oder sogar noch nachteilig sind, weil da auch einfach nicht so kritisch drauf geschaut wird meistens. Ich meine, es ist halt eine Maus, die wird halt nicht so umfangreich und so oft getestet wie eine Grafikkarte und man hat auch einfach weniger bekannte und aussagekräftige Benchmark-Möglichkeiten, ne? Also so eine Grafikkarte jage ich durch den Spieleparcours und habe dann mein handfestes Ergebnis. Bei Mäusen oder auch bei anderen Eingabegeräten, Headsets sind zum Beispiel auch noch so ein klassisches Produkt, wo die Hersteller gerne mal im Marketing über alle Stränge schlagen. Da wird sehr, sehr viel versprochen und oftmals sehr wenig gehalten.
Ja, ganz konkret fällt mir jetzt noch ein, einer deiner ersten Tests, das muss mittlerweile aber schon vorletztes Jahr gewesen sein, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu Mäusen, die 2000 Hertz, nennt man das dann Polling
Ja,
Rate?
USB-Abfragerate oder Polling-Rate.
Und wo du dann ja rausgefunden hast, dass es ja gar nicht 2000 waren, sondern zweimal.
1000 Hertz, genau, das war Corsair. Beziehungsweise es war auch noch Mad Cats, die haben das mit 3000 Hertz gemacht. Und die haben im Grunde genommen versprochen, dass diese über Jahre gängige USB-Abfragerate von 1000 Hertz, also das heißt, die Maus und der PC kommunizieren 1000 Mal pro Sekunde, also jede Millisekunde miteinander. Jede Millisekunde schickt die Maus Daten an den PC, beziehungsweise andersherum, der PC fragt sich die Daten ab bei USB. Und ja, da wurde suggeriert, hey, wir haben hier 2000 beziehungsweise 3000 Hertz. Es geht doppelt so schnell bei uns. Und was Corsair und Mad Catz da halt eben gemacht haben, ist mehrere USB-Endpunkte zu etablieren. Das heißt, sie haben mehrere parallele USB-Verbindungen aufgebaut, die aber gar nicht miteinander synchronisiert waren. Das heißt, im Falle dieser Corsair-Maus beispielsweise, das war glaube ich die Dark Core RGB SE und dann später haben sie es dann ein Jahr später nochmal gemacht mit der Saber Wireless. Und bei Mad Catz war es die, ja gut, das weiß ich nicht, die Maus war auch einfach nicht gut und war viel zu teuer, deswegen ist mir das jetzt entfallen. Aber diese USB-Endpunkte waren nicht synchronisiert, das heißt, die Updates, wovon eigentlich dann ja eben 2 pro Millisekunde kommen sollten, und das war auch meistens der Fall, nicht immer so richtig halten konnte die Maus diese USB-Abfragen ohnehin nicht, die Tausender, weil sie auch einfach so schon überfordert war damit. Weil es auch einfach keine gute Maus war. Diese beiden Updates, die kamen aber fast zeitgleich. Also ja, die Maus hat zweimal pro Millisekunde mit dem PC kommuniziert, aber nur wenige Mikrosekunden nacheinander. Also dass bei diesem zweiten Update, das auf das erste unmittelbar folgte, im Grunde genommen nur gesagt werden konnte, ja, die Maus hat sich nicht weiter oder nicht großartig weiter bewegt, weil es halt fast zeitgleich war. Das heißt, im
Also wir hatten
Endeffekt,
quasi keine sauberen Frame Times.
ja, genau, so könnte man es sagen. Der eine Frame hat normal lange gebraucht und der andere Frame, der kam einfach direkt hinterher und hatte nichts geändert, konnte nichts Neues anzeigen. Also es war wirklich hoch und runter, es war überhaupt total unsauber. Und in meinen Messungen, die ich dann halt auch immer anstelle, da hat sich ein Bild gezeigt und die Graphen, die sahen so aus, sowas habe ich noch nie gesehen. Das war schon fast schon moderne Kunst, was diese Maus da auf meinen Bildschirm gezaubert hat bei meinen Messungen. So viele Ausschläge nach oben und unten und so unregelmäßige Verläufe habe ich noch nie gesehen. Im Endeffekt war diese Maus also schlechter als jede andere Maus mit 1000 Hertz. Man konnte sie mit 1000 Hertz betreiben, auch dann war sie keine gute Maus. Wer den Test lesen möchte, wir können den ja in den Shownotes verlinken.
Ist notiert.
Ja, ist eigentlich mal ganz lustig, so ein Produkt dann auch so absolut zerreißen zu können, fundiert, wenn es halt eben wirklich so schlecht ist. Was aber halt eben auch fast nur bei mir der Fall war im Test. Ja, Corsair hat diese Maus sehr, 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 sehr freigebig bemustert. Vor allem auf YouTube sprossen die Reviews geradezu wie Pilze aus dem Boden. Und da gab es nicht wenige, die in 5 Minuten abgehandelt haben, dass das ja wohl die beste Shooter-Maus auf dem Markt ist. Und das ist ja eigentlich nicht mehr eine Shooter-Maus gewesen.
Aber Argument war 2000 Hertz Polling Rate,
Genau.
doppelt so viel wie
Genau, was halt
sonst.
niemand getestet hat.
Ja.
Was jeder einfach nur hat diese Maus angeschlossen und bedient und gesagt, ja, wird schon gut sein. Und bei der Saber war es genau das gleiche Spiel, wie ein Jahr später. Also wir haben das Krause natürlich mitgeteilt, hey, das geht ja gar nicht. Aber sie haben es ein Jahr später genauso wieder gemacht. Da haben dann die Kollegen von Tech Power Up Test genau das gleiche herausgefunden wie ich. Aber ich sehe schon die nächste Corsair-Maus kommen, beziehungsweise es gab schon wieder eine, seitdem, bei der sie es gemacht haben. Die haben wir nicht mehr getestet.
Ja, damit sprichst du aber eigentlich ja auch noch mal ein ganz kritisches Thema an, ne? Ich meine, das eine ist natürlich, was beworben wird. In der Regel wird ja nicht gelogen.
Ja, nee, also in dem Fall war es halt so, dass Corsair gesagt hat, dass die Latenz niedriger ist als bei allen anderen Gaming-Mäusen und das stimmt einfach nicht.
Okay. Die Firmen probieren natürlich auch mit dem blumigsten Marketingversprechen, das nicht zu tun. Wie gesagt, AMD hat mit dem X3D jetzt gar nichts versprochen in dem Zusammenhang. Die SSD-Hersteller versprechen diese Up-to-schreiben
Ja, das ist ja sowieso immer.
Lesenangaben, die auch gehalten werden. Aber damit ein Leserkunde, nee, ein potenzieller Kunde, der sich informieren will, auch dann letztendlich Antworten auf die Fragen, die sich im Nachgang stellen, bekommt, muss man sich der Sache halt einfach annehmen. Und wir sind da ja auch weiterhin in der ja, starken Position, auch dadurch, dass wir mit euch, liebe Leser, eine ganze Menge an lieben Lesern haben, dass die Firmen halt auch unsere Plattform wiederum dann natürlich auch zum Positiven nutzen wollen, in der Hoffnung, dass Produkte gut wegkommen und die zum Testen zur Verfügung stellen. Aber wenn man dann mal sowas rausfindet oder irgendwann mal was vorgefallen ist, dann kommt es auch sehr aufs Unternehmen drauf an, wie es dann darauf reagiert und ob es nicht probiert, dann irgendwie andere Wege zu gehen und dieser Öffentlichkeit sich zu entziehen. Und dann ist es natürlich wieder an uns, wie jetzt beispielsweise beim X3D, beim kleineren oder beim mittleren, dann dafür zu sorgen, dass wir die CPU woanders herkriegen. In dem Fall hat Keskin jetzt auch mitgespielt. Ja, dafür werden sie jetzt auch im Artikel genannt. Ob sie die CPU jetzt zu Tausenden nach unserem Artikel über den Link bei uns abverkaufen, wage ich zu bezweifeln. Aber ansonsten ist es natürlich ultimativ an uns dann 679 Euro in die Hand zu nehmen, wenn wir der Ansicht sind, dass da noch ein Informationsdefizit vorherrscht, das wir definitiv auslöschen müssten bei unserem Leser. Denn sonst kämen die Hersteller ja damit
Genau.
davon und das ist
Ja,
nie unser
es gab auch
Ziel.
schon den einen oder anderen Maushersteller, der mir keine Samples mehr schicken möchte.
Weil du keine
Ja,
Lifestyle-Tests machst.
das hatten wir auch schon bei Grafikkarten, weil ja auch auf diverse Lifestyle-Features nicht genug eingegangen sind. Also die Hersteller, die versuchen schon ein wenig zu modellieren, was denn getestet wird und welche Ergebnisse bei diesen Tests vielleicht rauskommen sollen. Wie gesagt, es gibt auch immer solche Review-Guides, die gab es auch bei dieser Corsair-Maus und die sind natürlich nicht darauf eingegangen, welche Probleme es gibt. Da wird dann halt immer gesagt, die Maus kann das und so toll und teste doch mal das und schau mal hier und ja, die versuchen einem da quasi schon so vorzugeben, was man denn bitte schön testen soll und was vielleicht eher nicht. Es gibt dann durchaus den einen oder anderen Test oder das andere ein oder andere Testvideo, wo man dann, wenn man diesen Review Guide kennt, sehen kann, ach, schau mal hier, das Skript für diesen Test, das kam von dem Hersteller selbst.
Uns wiederum stellt das natürlich dann immer häufiger als früher in die Ecke des stetig Nörgelnden. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir haben ja als Ziel eines Testes nicht, ein Produkt schlecht zu machen. Wir haben aber als Ziel eines Testes immer, das Produkt von A bis Z, von seinen guten, aber auch von seinen schlechten Seiten zu zeigen, um unseren Lesern zu erklären, was er da vor sich hat. Und das ist heutzutage natürlich weniger en vogue, als es das früher mal war. Es mag früher so gewesen sein, dass da auch die Presse in Anführungsstrichen natürlich, sage ich mal, überproportional mächtig war in diesem Zusammenspiel aus Pressekonsumenten, also Lesern und den Firmen. Die mussten halt über die Presse gehen, um irgendjemanden zu erreichen. Und das hat sie ja fast schon erpressbar gemacht. Aber heutzutage natürlich auch mit Social Media und so weiter und so fort, aber auch
Influencer-Marketing und generell halt Lifestyle-Kampagnen.
ja mit Ansätzen halt, sage ich mal, das Sprachrohr sein zum Geschäftsmodell zu machen, ist es halt einfach ein anderes Umfeld. Und insofern bin ich weiterhin sehr dankbar darüber, dass wir mit unserer Linie diese große Anzahl an Leser, die jetzt ja auch die letzten Jahre nicht kleiner geworden ist, dann noch weiterhin an uns binden, weil sie das eben wahrnehmen. Aber leicht ist es halt oftmals nicht. Und das heißt jetzt nicht, dass wir mit jedem Test, den wir veröffentlichen, im Vorfeld eine Diskussion hatten. So ist es auch nicht. Bei weitem nicht. Ja, also wir arbeiten mit vielen Firmen.
Konstruktiv zusammen.
Aber es gibt halt auch Hersteller, da ist es eben nicht so leicht, weil die das nicht kennen oder weil das auch anders läuft. Ja, und auch dafür geht natürlich dann im Zweifel immer mal eine ganze Menge Zeit hinter den Kulissen drauf, wenn es dann um Überzeugungsarbeit geht oder um, klar, auch die Klärung von Themen. Also du gehst ja dann, wenn du sowas rausfindest, auch erstmal auf den Hersteller zu und probierst es irgendwie zu klären und
Ja, man muss halt ausschließen, dass es nicht irgendwie an einer fehlerhaften Software, an der Firmware liegt, ob das Produkt nicht vielleicht ein Problem hat, ob es noch ein Vorserienmodell ist, ob man irgendwas falsch gemacht hat, was ja auch immer sein kann, ne? Also wenn man halt wirklich sieht, okay, da läuft etwas wesentlich schlechter, als es beworben wurde, als es eigentlich sein sollte, dann hauen wir diesen Test natürlich nicht erstmal raus und hauen auf den Hersteller, sondern jetzt mal auf den Hersteller zu und fragen, hey, soll das wirklich so sein? Denn wenn ja, dann sieht es nicht gut aus.
ja, und die Standardantwort ist natürlich von PR-Seite meistens erstmal nee, und das können wir nicht nachvollziehen.
Ja.
Und ja, da haben wir ja hier schon dieses geflügelte Wort, ne? Also PR-Handbuch Seite 1. Ja, das ist halt oftmals, und wir hatten es mehrfach in der Vergangenheit, Fabian, kann ich mich erinnern, ne, dass wir miteinander gesprochen haben, du hast gesagt so, oh nein, nicht schon wieder, jetzt muss ich erstmal auf den Hersteller zugehen.
Ja,
Eigentlich wollte ich
ja.
den Artikel ja diese Woche fertig machen und das NDA ist ja auch schon gestern gewesen, aber ich habe länger gebraucht, weil ich erstmal selber wissen wollte, was ich, oder ich brauchte erstmal eine Basis, um auf den Hersteller zuzugehen und ihm das zu erklären, damit er es nachvollziehen kann.
Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Es gibt derzeit eine Maus, die liegt seit einem halben Jahr hier bei mir und seit einem halben Jahr auch befinde ich mich in stetigem Kontakt mit diesem Hersteller, weil es da Firmware-Probleme gibt, die dafür sorgen, dass dass die USB-Abfragerate sehr instabil ist. Das heißt auch wieder, wenn man so will, die Frametimes eine einzige Katastrophe sind. Bei einer, ich glaube, gemäß UVP 140 Euro oder 130 Euro teuren Maus, die eigentlich einen guten Sensor hat, also der Hersteller hat das wirklich komplett verhunzt. Inzwischen gibt es einen Test von einer anderen Publikation, die das so festgestellt hat, als einzige andere Publikation. Alle anderen loben diese Maus natürlich wieder bis zum Himmel. Und da werde ich seit Monaten vertröstet. Ja, das Firmware-Update kommt und wir geben das mal weiter und wir melden uns und ich müsste mal wieder eine E-Mail schreiben, wie es denn eigentlich aussieht. Denn mein letzter Stand von Mitte Januar, glaube ich, ist noch, dass dieses Thema jetzt von der Firmware-Entwicklung intern bearbeitet wird.
So, und dann stehen wir aber auch wieder da oder sitzen da und ärgern uns natürlich darüber, dass man irgendwie mal diesen Klärungsprozess angestoßen hat, aus dem man dann ja nicht mal so einfach wieder aussteigen kann. Der ein oder andere hat wahrscheinlich gerade schon gedacht, ja, warum schreibt ihr nicht einfach so darüber? Ja, aber dir ist es ja dann irgendwann auch mal daran, dann jetzt, wo es auch schon andere Testberichte gibt, die das nicht rausgefunden haben, aber auch einen, der es rausgefunden hat, vielleicht dann auch, wenn du dann noch was dazu machst, ja auch schon die Lösung zu präsentieren. Ne? Und da man von Woche zu Woche denkt, morgen ist es soweit und dann auch wieder andere Themen anstehen, guckt man dann 2 Monate später noch mal aufs Thema und sagt sich, ja Mist, warum habe ich denn nicht vor 9 Wochen was gemacht?
Ja.
Tja.
Es geht um eine Rocket Maus.
Ja.
Name and shame.
Ja, an dieser Stelle ist das dann wohl auch mal angebracht. Name and shame. Nee, das ist das falsche Stichwort. Mehr Schein als Sein. Ich bastel gerade, Fabian, an einem neuen SSD-Testsystem. Dann hat sich einiges getan. Das aktuelle System mit einer umfassenden Anzahl an Vergleichswerten ist aus oder von Anfang 2020. Das basiert auf dem X570-Chipsatz von AMD, der kam damals für Ryzen 3000 raus. Im Jahr 2019 konnte PCI Express 4.0. Auf dieser Basis habe ich damals das Testsystem aufgesetzt. Es gibt jetzt seit ja, mittlerweile 3 Jahren SSD-Tests auf dieser Plattform. Aber jetzt stehen ja die neuen 5.0 SSDs vor der Tür. Und da bin ich gerade dabei, ein neues System aufzusetzen. Intel kann ja PCI Express 5.0 weiterhin offiziell erstmal nur für die Grafikkarte. Man könnte damit Adaptern agieren, aber deswegen werde ich da jetzt auf bei AMD bleiben. Hab mir hier ein X, nein, kein X, ein B650E Mainboard geschnappt, einen Ryzen 7900 ohne X und eine ganze Menge Speicher, um auch wieder eine RAM-Disk aufsetzen zu können und hoffe, dass ich da dann schon bald so die ersten Einblicke in was liefern denn PCI Express 5.0 SSD liefern können werde. Da vermuten natürlich auch wieder viele, dass es sehr viel Schein ist, wenig Sein. Aber mal gucken, was es bringt, abseits sequentieller Transferraten. Und diesmal plane ich auch ein bisschen stärker den Fokus auf die Spieleleistung zu setzen. Sagt dir das Spiel Forspoken noch was, Fabian? Wir haben da vor Wochen drüber gesprochen.
Ich glaube, das ist so ein gescheitertes Spiel, dessen Entwickler inzwischen aufgelöst wurde,
Stimmt, ja, von Square Enix die letzte Woche. Stimmt. Aber dieses Spiel
oder?
bot doch als erstes überhaupt DirectX. Nein, schon wieder falsch. Direct Storage. Und hat im Benchmark ja auch sehr schön die Ladezeiten ermittelt. Und ja, da bin ich drauf gespannt, was die neue Generation da liefert. Man hat ja zuletzt viel gesehen in dem Zusammenhang von SSDs mit großen Lüftern, aber das möchte ich mir dann in Zukunft dann auch mal gerne selber ansehen. Das ist das lachende Auge. Das weinende Auge ist natürlich, dass man die alten Ergebnisse nicht mit übernehmen kann. Also da seid ihr schon mal alle wieder drauf vorbereitet. Ich habe noch eine ganze Menge SSDs hier. Die kann ich auf dem neuen System, in dem neuen Parcours natürlich auch alle noch testen. Wird so pro SSD, auch wenn viel gescriptet ist, wahrscheinlich 2 Tage dauern nebenher. Das heißt, da nochmal 15 SSDs reinzujagen, ist dann mal ein Monat Arbeit, wenn der Rechner auch am Wochenende läuft. Ich werde es trotzdem versuchen, aber ich habe halt auch nicht mehr alle SSDs hier. Insbesondere Samsung ist ein Hersteller, der da sehr darauf erpicht ist, alles danach, auch wenn man es mal verlängern kann, wieder zurückzubeordern. Mal gucken, vielleicht kriege ich nochmal eine 89 Pro. Ich werde mich auf jeden Fall drum kümmern. Und dann legen wir da mal wieder mit einer frischen Plattform und dann auch Windows 11 statt Windows 10. Und zuletzt hatte ich da ja immer noch, glaube ich, 19.09. Ja, das ist ja immer dieser Krampf, Fabian. Man will ja sein Testsystem wirklich nicht anfassen.
Ja.
Und dann ist 3 Jahre vergangen und das ist softwaretechnisch wirklich alt und man weiß auch da nicht mehr, ist es jetzt noch repräsentativ? Ja. Also alles neu macht der März und mal schauen, wann es dann spruchreif ist. Und Fabian, du freust dich jetzt noch weitere 6 Monate auf Starfield?
Ich wäre ganz, 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 ganz vorsichtig optimistisch. Es ist vom. Ich wäre ganz, ganz vorsichtig optimistisch, beziehungsweise hätte ganz, ganz vorsichtige Vorfreude, weil es vom Konzept her sehr, sehr interessant klingt, dieses Spiel, aber es liegt noch in so weiter Zukunft und naja, Bethesda ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt gewesen, die fehlerfreiesten und optimiertesten und perfekt laufendsten PC-Versionen auf den Markt zu bringen. Naja, ja, also da ist derzeit ja wieder der Hype am Laufen, aber der läuft so ein bisschen nebenher her.
Ja, aber da gibt es jetzt seit dieser Woche, letzter Woche. Ich bin völlig durch den Wind mit diesem mittwöchlichen Feiertag. Ja, ich habe gestern Abend auch gedacht, es wäre Sonntag und heute früh es wäre Montag. Auf jeden Fall
Schon
gibt es da
gestern
jetzt eben
kam der Trailer.
ein Veröffentlichungstermin Anfang
Ja,
September.
genau.
Soll es soweit sein. Keine neuen Infos, Fabian, gibt es zu den ganzen kleineren GeForce RTX 4000
Ja, oder auch
Grafikkarten?
bei AMD, ne? Also ich
Ja.
wundere mich inzwischen. Also bei der RTX 4070, 4060 Ti, 4060 hieß es ja ursprünglich mal, die gehen dann irgendwie Ende Februar, Mitte März, irgendwie so in dem Bereich in Produktion. Wäre ja jetzt, eigentlich hört man dann immer schon mal wieder was davon. Die Gerüchteküche müsste eigentlich brodeln, aber man hört eigentlich überraschend wenig. Jetzt gab es nur das Gerücht, dass die 3060 mal wieder neu aufgelegt werden soll mit einem schnelleren
Ist das
Speicher,
dann
aber
die
das ist noch
siebte oder die
sehr.
achte oder die dritte?
Boah, nee, ich glaube, die siebte könnte es tatsächlich sein. Da hatte ich ja vor ein paar Wochen erst eine Tabelle zusammengestellt für einen Artikel, wo alle 3060-Varianten mit aufgelistet wurden in einem tabellarischen Vergleich. Und bei AMD ist es ja noch viel stiller. Da hört man ja wirklich gar nichts. Also die haben halt die 7900 XTX und XT auf den Markt gebracht und seitdem, also wir wissen ja nicht mal, ob es überhaupt RDNA 3 in kleineren Grafikkarten geben wird. Also ja, wahrscheinlich schon, aber AMD hat noch gar nichts dazu gesagt. Es gibt auch gar keine Gerüchte. Und inzwischen sind diese Grafikkarten ja auch schon, ja, dann bald 3 Monate alt.
Ja, und die XT ist die
Insofern.
Woche günstiger geworden. Es gibt jetzt, das hat AMD im Zusammenhang der Bekanntgabe des neuen Spielebundles mit The Last of Us Part One, eins der Spiele, die wir uns dann in Kürze schon aus technischer Perspektive auf dem PC ansehen werden.
Na, da freue ich mich auch
Da hat
drauf.
AMD in einem Nebensatz erwähnt, dass es jetzt ja die 7900 XT zur neuen UVP war, glaube ich, der Wortlaut, von 849 Euro statt vormals 1049 Euro gibt. Und wenn man den
Ach, das
Preisvergleich
ist
guckt,
ordentlich.
ja, die war ja zuletzt schon unter 1000 Euro
Ja.
gefallen, aber das scheint dann jetzt auch so ein bisschen offiziell und öffentlich gemacht worden zu sein. Wobei man sagen muss, Stand heute verkauft nur Mindfactory. Das ist ja seit Jahren so von außen betrachtet, ohne es wirklich zu wissen. AMD ist engster Partner in Deutschland. Die verkaufen mehrere dieser Made by AMD MBA-Karten. Also es sind letztendlich die Referenzdesigns, aber nicht im Karton von AMD, aus dem Shop von AMD, sondern von Sapphire, von PowerColor, von XFX und so weiter und so fort. Für 849 Euro. Es gibt, glaube ich, bei Notebooks billiger auch ein Angebot, was da mitzieht. Ansonsten sind sie überall noch eher Richtung etwas über 900 Euro. Aber tja, das macht auf jeden Fall mal einen besseren Eindruck als diese preislich sehr enge Staffelung zum Start, obwohl XT und XTX sich ja dann doch deutlich unterscheiden, was so die Leistungsfähigkeit anbelangt.
Und ist heizt der 4070 Ti ordentlich ein?
Ja, vielleicht gibt es diesen positiven, leicht abfallenden Trend ja dann auch noch über die nächsten Wochen zu betrachten. Aber Fabian, am liebsten wäre, glaube ich, vielen unserer Lesern und Zuhörern neue Grafikkarten mit den neuen Features und höherer Effizienz und mehr Leistung als die Vorgänger im Preisbereich von, darf man für unter 500 Euro noch sagen oder macht man sich dann gleich
Grafikkarten für
lächerlich?
unter 500 Euro, gibt es das?
Ja, naja, lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, das wird eine enge Kiste und noch ein bisschen dauern. Mehr Schein als Sein, Fabian. Wir haben einige Sachen angesprochen, auch mal aufs Thema Marketing und wie wir da teilweise mit zu kämpfen haben. Habt ihr so Präzedenzfälle, liebe Zuhörer, wo ihr sagt, ja, also da bin ich vielleicht auch mal einem Marketingversprechen aufgesessen, hat mich am Ende fürchterlich geärgert, hätte es vielleicht wissen können, hätte es nicht wissen können. Oder gibt es Produkte, wo ihr der Ansicht seid, dass da wirklich, sehr, sehr rosig und wohlwollend über die Produkteigenschaften gesprochen wird und die letztendlich dann aber vom Kunden nicht so erlebt werden können oder nur ganz am Anfang oder nur wenn der Mond scheint. Auch zu dieser Folge CB-Funk, der 10. gibt es bei Veröffentlichungen wieder einen Inhalt auf Computerbase. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da eure Gedanken zu dem Thema reinschreibt. Ansonsten, Fabian, ich glaube, wir können weiterhin mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns über Feedback freuen. Ja, wir freuen uns immer über positive Kommentare. Wir freuen uns auch über
Ja,
Wünsche.
es gab da ja tatsächlich gerade heute Morgen noch einen. Zum einen die Frage, die leider häufig kommt, zu Recht, wo kann ich die Lautstärke vom Stream einstellen, bezogen auf das Podigee-Embed auf Computerbase?
Wir nutzen Podigee als Technologiepartner. Es gibt halt unzählige Plattformen, auf denen man seine Podcasts hochladen kann, um sie dann mit Shownotes, mit Titel und so weiter und so fort zu versehen und dann bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und so weiter einzureichen per RSS-Feed. Da nutzen wir Podigee und dieser Embed-Player unterstützt das nicht. Ich sehe mir das Thema Lautstärke diese Woche nochmal an. Wenn ich den Export mache, oder unser Export ist nicht zu laut. Podigee hat aber so einen Lautstärke-Normalisierer automatisch im Upload drin. Möglicherweise wird die Lautstärke da einfach extrem angehoben. Ich habe jetzt auf Apple Podcast beispielsweise nicht das Problem, dass das da zu laut klingt. Weiß aber auch nicht, ob dann möglicherweise Apple selber noch mal was drüber legt. Gehe ich eigentlich fast von aus. Ja. Und einen anderen Wunsch hast du auch noch? Fabian, wolltest du gerade noch? Du hast noch einen Wunsch? Nein, ein Leser hatte noch einen Wunsch.
Ja, es wird gefragt, wie viele Kommentare denn du so pro Woche auf Computerbase liest.
Oha. Nicht alle, aber pro Woche. Tja, das kommt wirklich drauf an. Also es gibt Artikel wie jetzt den zum 7900 X3D. Da habe ich Stand heute früh, glaube ich, alle gelesen. Es gibt auch Artikel, da schaffe ich das nicht. In News muss ich sagen, da kommt es schon drauf an. Ja, also ich probiere natürlich einen Überblick zu haben über die Stimmung zu Themen, die Stimmung generell. Und jetzt sage ich was ganz Schlimmes. Wenn einer will, dass ich seinen Kommentar unbedingt lese, dann muss er mich da drin taggen,
Das
weil
wirst du bereuen.
die Glocken, also meine Glocken lese ich alle. Aber ich habe auf jeden Fall das Forum im Blick und ich hoffe, das ja auch immer dadurch zu transportieren, dass ich mich auch vielerorts und häufig zu Wort melde. Aber auch da hängt es natürlich immer ein bisschen davon ab, ob ich gerade meinen Kopf in fünf Notebooks habe oder zusammen mit Wolfgang versuche, vorm Feiertag noch innerhalb von x Stunden so einen X3D-Artikel fertig zu machen, ehe ich dann, halte ich fest, Fabian, mich auch am Abend mal mit Freunden treffe.
Nein,
Ja.
nicht mit Grafikkarten.
Nee, es hatte keiner von uns letzten Dienstagabends eine Grafikkarte dabei. Ich wage sogar zu behaupten, dass wir gar nicht über Grafikkarten gesprochen haben. Möglicherweise werden wir aber nächste Woche wieder über Grafikkarten sprechen. Fabian, dir noch eine schöne Woche mit möglichst wenig Flugverkehr in der Gegend. Wir sprechen uns nächste Woche und sagen an dieser Stelle, wie jede Woche, tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.